Lieber Herr, wir möchten einen Augenblick ruhig werden, ruhig vor dir und mit dir. Schenk, dass wir die rechten Worte und das rechte Miteinander finden, wo du im Mittelpunkt stehst. Und gib, dass wir genau darauf achten, was du willst. Bewahre uns doch vor Fehlern, Herr. Sie sind rund um uns herum und wollen uns hinwegziehen von dem, wer du bist. Genau das möchten wir finden, suchen und dir folgen. Komm du mit deinem ganzen Wort und mit deiner ganzen Barmherzigkeit und fülle unser Herz davon, dass wir Sehnsucht finden, das zu finden, was du uns wirklich in der Tiefe mitgeteilt hast, was du fertig gebracht hast für uns und damit wir diese Botschaft verstehen. Amen. Amen. Ich hatte etwas versprochen für heute Morgen, und zwar hatten wir uns ja über die Charismatik unterhalten, und ich hatte gesagt, die Dinge waren weitaus vorauszusehen, aber man hat sich dann verführen lassen. Und gestern am spätestens mein Herz wird entflammt, als die Schwester kam, da sitzt sie. Mit der habe ich mich unterhalten, weil ich mich vor der Entwicklung fürchte. Wir sind tiefer in diesen Irrtum hineingefallen, als wir ahnen. Und es gibt zwei Dinge, die man sehr unterscheiden muss. Erstens einmal, ist der Dienst, den wir tun, für unsere Seele oder für unser Herz? Und das wird nicht mehr unterschieden. Und das hat angefangen durch Gesang. Ich gebe ehrlich zu, wenn Sie nach Hause kommen, werden Sie sagen, er war sehr pingelig. Ich hoffe, dass Sie das feststellen. Denn wenn Sie in dem Kampf, wenn es ums Wort ging, einmal mittendrin gestanden haben, dann haben Sie ein wundes Herz, wenn etwas aufkommt, was dem entgegenspricht. Und mit diesen Dingen bin ich von Kind an aufgewachsen. Wir haben im Kampf gestanden in unserer Gemeinde und haben alleine durchgehalten durch Gottes Hilfe. Die Gemeinde ist geplatzt. Und was wir nicht wissen oder was wir nicht ahnen, was einfach gegen unser menschliches Suchen nach Fröhlichkeit diesen Weg öffnet, ist der Gesang. Der Gesang ist eine Sache für die Seele. Das kommt ganz selten vor in der Schrift. Und wenn wir darauf nicht achten, dann werden wir mit Gesang den Herrn verlieren. Und die meisten Gemeinden sind soweit. Ich habe gestern zu der Schwester gesagt, die ganzen Prophezeiungen, die die Charismatiker gemacht haben, sind nicht in Erfüllung gegangen. Ich rede nicht vom grünen Tisch, sondern ich habe erzählt, wie wir das erforscht haben. Wir sind bis zuletzt gegangen. Wir haben eine Adresse nach England geschickt, weil sie nämlich merken, das funktioniert alles nicht. Dann haben sie uns erzählt, ja, da ist ein Toter zum Leben erweckt worden. Das war nun die letzte Botschaft, die sie noch hatten. Und als wir dann uns mühten, die Adresse zu finden in England, haben wir dort hingeschrieben. Und es hat Wochen gedauert, bis die Antwort kam. Was meinen Sie, was es dort für eine Nachricht gab? Man fand die Adresse nicht. Die Sache beruht auf dem Gefühl, und das ist seelische Natur, immer. Und jede Entwicklung der Charismatik läuft auf der Spur, auf der Schiene der Seele. Fröhlich, fröhlich, fröhlich. Wir haben eine Fußpflegerin, die uns besucht, die kommt aus diesen Kreisen. Ich glaube, die erlebt bei uns in der Familie den einzigen Augenblick, wo Ruhe herrscht. Sonst sind die immer am Jubilieren und am Singen. Aber es wird nichts. Was ich Ihnen mitteilen wollte, war, es gibt Leute, die das gesehen haben. Durch Gottes Gnade ist ihnen das gezeigt worden. Und die haben uns das mitgeteilt. Und was mich einfach überraschte war, Es ist schon fast 19 Jahre vorbei, dass der Mann gesagt hat, was ihr da tut, das geht dorthin. Und das, was er prophezeit und was er sagt, darin stecken wir im Moment völlig mittendrin. Deshalb ist das nicht interessant, sondern zum Weinen. Der Apostel sagt in Galater 5, im 16. Vers, Galater 5, dort steht geschrieben, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches, also die seelischen Verlangen, nicht vollbringen. Das heißt, es steht geschrieben, der Geist Gottes ist wieder das, was sich in unserer Seele bewegt. Und das Auffällige ist, hier steht im Grundtext kein Verhältniswort vor dem Wort Geist, sondern es ist der Heilige Geist. Ich sage aber, lebt in diesem Heiligen Geist, wie ihn uns die Schrift verkündigt. Nur, wie verkündigt sie uns? Wenn ich doch die Seele, das Gefühl mitspielen lasse, das ist meine Pingeligkeit, die ich verkündige, dann geht es im Berg ab. Ich will Ihnen ein hartes Beispiel sagen. Froh und fröhlich sein sind zwei Dinge. Froh waren wir, als wir entdeckten, dass meine Frau heimgehen durfte. Fröhlich waren wir nicht. Merken Sie den Unterschied? Da hat es etwas mit dem Gefühl zu tun. Und wo wir das Gefühl mitreden lassen, da geht es im Berg hinunter. Ich freue mich, dass wir ja fröhlich sein können. Aber man muss vorsichtig sein, wo ist der Stein des Anstoßens hier? Das muss geprüft werden. Und jede charismatische Regelung fängt an mit Gesang. Wir waren in einer Gemeinde, in der zu guter Letzt Englisch gesungen wird. Kennen Sie die Entwicklung? Da singen nur noch die Jungen. Warum? Die Alten können kein Englisch. Sieht sie sich eigentlich darüber im Klaren, dass das eine Spaltung der Gemeinde Jesu ist? Macht man sich da keine Gedanken drüber? Und dann genügte das nicht, dann fing man mit dem Schlagzeug an. Jetzt kommt die Seele mit hinein. Dann wird es laut. Wir haben in unserer Heimstadt eigentlich 5 große geistliche Gemeinschaften. Dazu gehören auch die 2 Kirchen, die bei uns immer noch normal sind. Und eine Versammlung ist da, von der wir immer meinten, die ist stabil. Und sie wurde immer größer. Und wenn ich höre, dass man sagt, ja, da kommen viele Jugendliche, dann fange ich schon an zu zittern. Warum? Das ist die Erfahrung, die man gemacht hat. Wenn die Alten da nicht mehr so stabil sind und das Wort allein im Mittelpunkt halten mit aller Gewacht, denn es ist doch natürlich, dass die Jugend fröhlich sein will. Wo sind die Alten, die ihnen deutlich machen, dass das auch ins Unglück gehen kann? Aber die Gemeinde war stabil. Und vor vielen Jahren starb ein Bruder, der das, von dem wir wussten, er hat das im Griff. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hier und meiner Frau, was wird jetzt werden? Alles lief seinen Weg und ganz langsam spürte man, wie aus dem Untergrund welche kamen und sagten, das war uns zu eng. Das können wir nicht mehr ertragen. Man fing jetzt an, so fängt es an, Lieder zu singen, die fröhlich waren. Und langsam wurde der Gesang etwas leiser, weil die Alten nicht mehr mitsingen konnten, denn die Ersten sangen noch Englisch. Der Herbert Jansen hat sich damals, als das anfing, in der Schweiz mit drei Brüdern getroffen. Da war ein, ich kann das nicht mehr genau sagen, ein Polizist war dabei, der auf die Dinge achtete. Er war dabei und ein Musiker. Die haben untersucht, wieso fängt man jetzt in unseren Gemeinden an, Englisch zu singen. Und das Resultat ist gewesen, dass er sagt, ich bin kein Musiker, ich kenne das nicht. Es ist der Rhythmus. Und das hat sich so eingebürgert. Ich kann das verstehen, dass die Jugendlichen, ja, wer will nicht fröhlich sein? Nur dann muss man immer noch die geistlichen alten Herren und Frauen haben, die ihnen das einmal deutlich machen, damit sie Verständnisse haben. Aber in unseren Gemeinden haben die Alten dann leider geschwiegen. Sie wollten der Jugend doch auch ein Recht geben. Und das hatte seine Ursache. Und die Ursache kam von Amerika. Niemand hat sich darum gekümmert. Aber der Herbert Jansen doch. Und zwar hieß die Parole nach dem Krieg Gemeindewachstumsprogramm. Und ich habe etwas von meinem Vater gelernt, dass er sagte, leg das, was auf dich zukommt, in die Schrift hinein und sortiere einmal, um was es dort ankommt. Und verstehen Sie, jetzt war das Problem nicht mehr, dass ich jetzt um des Christus willen zusammenkam, sondern jetzt ging es um die Gemeinde und man predigte auch, die musste groß werden. Jetzt fingen die Evangelisationen ein und die Verkündigung bei den Evangelisationen fing immer damit an, dass man kommen musste. Da steht aber, ich sage aber, lebt im Geist und nicht in der Fröhlichkeit. Damit aber Leute kamen, wurde die Verkündigung auch so gestimmt. Und was gehört dazu? Singen. Chöre wurden geschaffen. Ich weiß, dass einige sagen, übertreibst du das nicht. Aber wenn man das erlebt hat, wenn man Gemeinden zu Zerbruch hat gesehen, dann tut einem das weh, wenn sie das entdecken. Und wir haben heute Gemeinden da, die so weit in dem Sumpf stecken, dass einige dahinter kommen. Aber ohne den geistlichen Grund die Gemeinde dann verlassen und verkommen. Ich bin der Auffassung, ich nehme es auf mich, dass ich mich irren könnte, wir sind am Untergang unserer Gemeinde. Das wird sich bald herausstellen. Ich möchte gerne das dann vorlesen. Hoffentlich haben Sie die Geduld. Hier ist ein Mann, ein Amerikaner, der in den Gemeinden, die das durchgehalten haben, die Verantwortung auf sich genommen hat, das zu beobachten und hat die Leute auch gewarnt, aber ohne irgendeinen Erfolg. Er prophezeit, und ich habe gestern, glaube ich, dir gesagt, das, was der Mann sagt, das ist in Erfüllung gegangen, weil er sich am Wort hielt. Ich hoffe, Sie haben die Geduld, dass ich das lesen kann. Er sagte, nachdem sich die Evangelikalen, das sind wir, die gehören dazu, zu einer religiösen Vereinigung entwickelt haben, besteht die Gefahr, dass sie ihre Seele verlieren. Das heißt, was Fröhlichkeit hätte werden können durch das Wort, wird jetzt fröhlich durch eine Umkehrung des Wortes. Und er erklärt das sehr genau. Sind es doch entscheidende Mängel, die Ihnen in unseren Tagen anhaften. Und um diese Mängel soll es im Folgenden gehen, sagt er. Erstens, äußerlich sichtbare Veränderungen. Während der Glaube der Evangelikalen zu Beginn der Nachkriegszeit lehrmäßig festgelegt war, ist er das für die meisten Christen heute scheinbar nicht mehr. In früheren Jahrzehnten wurden die Gemeinden weit mehr von ihrer theologischen Überzeugung geprägt. Heute dagegen lassen sie sich von einer Verbrauchermentalität, wie sie in Amerika damals vor 19 Jahren, das darf man jetzt hören, als wäre es heute. Und dieser Satz stimmt schon für heute. Die Amerikaner sind in jeder Beziehung ein Volk von Verbrauchern. Wir auch. Und diesem Modell passt sich die heutige Gemeinde an, sagt er. Doch eine Gemeinde, die mit Christus oder der Seele Handel treibt, geht einen grundsätzlich falschen Weg. Die Anpassung an unsere Marktmentalität wird auf drei Gebieten erkennbar. Jetzt zählt er auf. Doch die Gemeinde, die mit Christus oder der Seele Handel treibt, geht einen grundsätzlich falschen Weg. Diese Anpassung will er mit drei Begriffen, die er erklärt, jetzt erläutern. Die Gemeinde passen sich weithin diesen Bedürfnissen ihrer Glieder und Besucher an. Der Neuankömmling gilt als Konsument, der seine Bedürfnisse befriedigen will. Das Angebot besteht aus den Aktivitäten, den Erfahrungen, den Höflichkeiten und der Botschaft der Gemeinden. Seine Errettung steht nicht länger im Vordergrund. Man will sich vor allem wohlfühlen. Und unsere Gemeinden sind dabei, sich darauf einzustellen. Zweifellos wird es ihnen gelingen, ist es doch das, was heute alle Welt tut, sagt er. Angefangen von Pepsi über die Selbsthilfegruppen bis zu Madonna. Heute. Doch der Erfolg, den diese Konsumentengesinnung verzeichnen kann, hat nicht unbedingt etwas mit dem Reich Gottes zu tun. Die Geschäftswelt lässt sich nicht mit Christi Reich vergleichen. Niemals wird der Marktverbraucher aufgefordert, sich dem erworbenen Produkt auf die gleiche Weise zu ergeben, wie sich der Sünder Christus ergibt, an den er zu glauben aufgerufen wurde. Der Verbraucher hat die Freiheit, selbst zu bestimmen und auszuwählen, was er braucht und wünscht. In der Gemeinde gibt es solche Freiheit nicht. Hier ist Gott, der bestimmt, was der Mensch braucht. Und selbst überlassen wären wir außerstande, unsere Bedürfnisse richtig zu erkennen. Stehen wir doch als Rebellen vor Gott, als sein und seine Gebote Feind. Wir sollten nicht vergessen, dass es der freidenkende Liberalismus war. Er zeigt es an der Geschichte, dass wir es hätten wissen können. Wir hätten es ahnen können. Und ich habe einen Vater gehabt, der hat es geahnt. Und nun bringen wir mit unserem Markterfolg das Reich Gottes in die Volkskultur ein. Das heißt, das Rad dreht sich jetzt anders herum. In der Nachkriegszeit, sagt er, widerstanden unsere Glaubensväter einer solchen Gleichsetzung vom Reich Gottes und Erfolg. Wir täten gewiss gut daran, ihrem Vorbild zu folgen. Denn der Erfolg in dieser Welt erwächst nicht notwendigerweise auf dem Wahren und Richtigen. Er sagt, nein, im Gegenteil läuft jetzt dieses Wachstum. Eine Gemeinde, die sich selbst treu ist, wird keinen weltlichen Erfolg zu verzeichnen haben. Kennen wir noch eine, die sich wirklich noch grundsätzlich an dem Wort verhält? Es sind viele, die säen, aber nur wenige bringen eine reiche Ernte. Und wird Christus Glauben finden, wenn er wiederkommt? Wie ist es da zu verstehen, dass sich die Gemeinden der Welt gleichstellt, um ein erfolgreiches Unternehmen präsentieren zu können? Ich erinnere mich, ich habe einen Freund, der schon beim Herrn ist, der ein großes Bauunternehmen. Er kam dann kurz nach dem Krieg an und sagt, Karl, es geht den Berg runter. Der sagt, du hast ein gutes Geschäft. Nein, sagt er, ich meine mit der Gemeinde, nicht mit seinem Geschäft. Und der Untergang der Gemeinde ist für mich das Soll für mein Geschäft. Ich hatte ihn nicht verstanden. Aber er erzählte mir, dass in Berlin eine große Kapelle gebaut wird. Das ist doch so gewesen. Und die haben die von uns aus dann redigiert. Und er sagte, pass mal auf, das hat Folgen. Wir werden in allen Gemeinden jetzt anfangen und in der Tat, es fing an in den Großstädten im Ruhrgebiet. Warum? Man sang jetzt. Das Wort Gottes wurde selig aufgefasst. Und das machte ja den Leuten nach dem Krieg Freude. Die wollten ja endlich eingenommen werden. Jetzt waren die Räume zu klein für die, die mitmachen wollten. Also musste gebaut werden. Die aber zu befriedigen, da waren ja welche drunter, die sie nicht kannten, denen wollte man auch entgegenkommen. Also wurde die Kost immer leichter. Aber der Raum füllte sich. Wir haben heute, so sehe ich das, große Kapellen. Sie haben sich gefüllt bis zum letzten Mann. Sie werden ab jetzt kleiner werden. Und es wird uns in und den Gemeinden wahrscheinlich bevorstehen, dass wir wie die Kirchen die Räume einmal kleiner gerne hätten, weil weniger da sind, die nach dem Herz und nicht nach der Seele glauben. Die Gemeinde, die bei uns wuchs und ja, und wie wir sagten, die allein haben es noch, ist vor einem halben Jahr gesprengt worden. Sie sind auseinandergelaufen. Der Anlass war das Singen. Sie haben ein wunderbares Wort erfunden, um ihren Ausdruck wegzugehen, einen neuen Saal zu finden, an die Öffentlichkeit gebracht. Weißt du noch, wie es heißt?
Sie wollten die Vielfalt des Glaubens leben.
Haben Sie verstanden? Ja. Sie wollten der Vielfalt des Glaubens jetzt dienen. Und darunter gehörte besonders das Singen. Alle möglichen Dinge, die bei den Alten, wie würden Sie sagen, ehrgeizigen, eigensinnigen, gläubigen, nicht möglich waren, weil man das nach der Schrift nicht durfte. So wird das gesagt. Und es war auch niemand, ein Bruder da, der ihnen das wirklich einmal hätte erklären können, denn sie sangen schon. Und im Gesang hatten sie alles. Die hatten eine wunderbare Kapelle da. Wie heißt das noch jetzt? Schlagzeug, ja? Mit Schlagzeug arbeiteten sie. Und dann sangen sie Englisch, selbst in kleinen Gruppen. Und die Alten saßen da und schwiegen. Sie sagten zwar alle etwas, das können wir nicht mitmachen, aber es war keine innerliche Stärke mehr da, sich dagegen zu wehren. Jetzt ist die wunderbare, schöne Gemeinde geplatzt. Wir warten jetzt darauf, was bei den einen passiert. Die werden wachsen. Und die, die wir immer noch im Glauben sehen, die werden kleiner werden. Das ist das Los und die Frucht von der Charismatik. Elgert sagt weiter, B, zum Zweiten, hat diese Verbrauchergesinnung einen tiefgehenden Einfluss auf den pastoralen Dienst genommen. Das geistliche Amt hat sich in den letzten 50 Jahren in Amerika zunehmend in ein Spezialgebiet verwandelt. Die Pastoren verstehen sie als Fachleute einer bestimmten Disziplin, so wie die Juristen, Ärzte, Apotheker. Sie beanspruchen, Karriere zu machen. Und das haben sie auch vor. Eine Karriere, die geplant und weitergebildet werden muss. Gewiss erweist sich das als eine höchst schädliche Einrichtung für die Interessen der Gemeinde. Die Bedeutung der biblischen Lehre nimmt ab. Können Sie es bestätigen oder haben Sie es noch nicht gemerkt? Die der Führungseigenschaften nimmt zu, denn zu sagen hat heute der Pastor. Alle anderen haben ihm zu folgen. Mit der Folge, dass die Alten, die sich die Mühe machten, hier und da nochmal den Mund aufzumachen, immer einen, wie sahen wir, drauf bekamen. Sie schweigen langsam. Das Wort hat sie so weit gebracht, dass sie sagen, am besten halten wir den Mund, wir bekommen doch kein Recht. Die schriftgemäße Predigt wird dem unterhaltsamen Geschichtenerzähler geopfert. Ist er nicht hart? Ist es denn nicht so? Sind denn die Predigten, die wir heute hören, nicht mehr Geschichten als Worterklärungen? Von denen eine Frau oder ein Mann, der mit bedrücktem Herzen kommt, keinen Trost mit nach Hause nimmt? Sondern er soll fröhlich sein. Woher soll er fröhlich sein? Er kennt es doch gar nicht mehr. Er sehnt sich doch nach anderen Dingen. Aber die Masse hat das Recht. C. Das dritte Gebiet, das dem marktgemäßen Denken verfällt, sind die missionarischen und diakonischen Organisationen. Sie werden zu konkurrierenden Unternehmen, Konkurrenzdenken, gefördert durch persönlichen Ehrgeiz. Es zerstört die Zusammenarbeit, die doch aus unserer gemeinsamen Zugehörigkeit zu Christus erwachsen sollte. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass Sie von allen möglichen Männern, Frauen, Kreisen, Kirchen, Gemeinden, Unternehmungen Briefe bekommen mit Zahlkarten? Warum eigentlich? Sie brauchen zu Recht Geld. Aber warum sind es denn so viele? Machen Sie sich doch einmal Gedanken darüber. Das kannten wir doch als Kinder nicht. Das ist die Entwicklung, dass jeder seinen eigenen Weg gehen kann. Trotz der Schrift? Ja. Trotz der Verkündigung. Und eben weil die Verkündigung so ist, geht das auf wie so ein Sprengbrunnen. Und dann sagt er, ich fasse zusammen. Der Markt beeinflusst sowohl die Gesinnung der Gemeinde als auch ihre äußere Organisation. Es wandert in diesen allgemeinen Sinn, wie auch die Welt lebt, so leben wir auch in den Gemeinden. Die Veränderung der Gesinnung verleitet uns dazu, den Sünder als Konsument zu sehen und die Pastoren als Professionelle zu verstehen, die ihre persönliche Karriere verfolgen. Es ist hart, nicht wahr? Die Veränderung der äußeren Struktur weckt in uns Vorstellungen des christlichen Glaubens. Er könnte vermarktet werden. Doch wichtiger als diese sichtbaren Veränderungen sind die grundlegenden Ursachen. Und dann will er uns erzählen, was das für Ursachen sind. Die Veränderung unter der Oberfläche. Er sagt, 1933 wurde das Ergebnis einer Umfrage, das seit 1970 Jahr für Jahr in Amerika veröffentlicht worden war. Erstmalig nachgeprüft und durch einige Zusatzfragen erweitert. Aufgrund der Umfrage von 1970 hieß es denn seit 23 Jahren, dass 32% aller erwachsenen Amerikaner behaupteten, wiedergeboren zu sein. Nehmt mir nicht übel, dass ich das Wort immer wieder brauche, wiedergeboren. Ich habe gestern oder vorgestern so die Erweiterung gehört, dass man sagte, wäre es nicht besser, wenn wir sagten, wir wären von oben geboren. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es richtig wäre. Er packt den Grundsatz hier auf. Doch nun hakt man nach. Man ist irgendwie hell geworden. Und man fragt, gehen Sie regelmäßig zur Kirche? Von den 32% blieben nur 8% übrig. Und bei weiteren Fragen nach dem praktischen Einfluss auf Leben und Charakter blieben nicht mehr als 1-2% übrig. Man hatte einem Narrenparadies die Tür geöffnet. Die amerikanischen Gemeinden, nicht die Kommunen, mit der Vorstellung von 32% wiedergeborener Amerikaner hatte man dem Namen nach ein evangelikales Namenchristentum geschaffen, welches nichtssagend und oberflächlich war, um nichts Besseres als der europäische Katholizismus. Warum ist das so, fragt er. Nun, ich denke, es liegt am Verschwinden der Lehre. Nehmen Sie mir deshalb bitte meine Pingeligkeit nicht übel. Ich habe nur noch im Sinn, dem einen und dem anderen zu sagen, es geht nicht ums Seelische, so schön wie das ist. Wenn Sie singen wollen, singen Sie zu Hause, dass es keiner hört. Geistliche Lieder. Warum ist das so? Es liegt am Verschwinden der Lehre der biblischen Theologie. Nicht, dass die klärmäßigen Glaubensaussagen geleugnet werden. Wir sprechen ja immer noch das Glaubensbekenntnis. Aber die haben keinen praktischen Wert mehr. Sie sind bedeutungslos geworden. Sie werden nicht mehr ausgelegt. Sie werden nicht mehr gelebt. Es ist nur noch seelisches Bekenntnis. Und gleichzeitig mit dem Verschwinden der Lehre verschwindet auch Gott. Nicht nur aus der Umgebung, sondern auch aus meinem Bewusstsein. Die Bedeutung Gottes ist für die Gemeinde oberflächlich und ohne Konsequenz. Noch deutlicher wird es in der säkularen Gesellschaft. 91% sagen, Gott sei ihnen wichtig, aber 66% sagen, dass sie nicht an moralische Grundsätze glauben, nicht an eine absolute Wahrheit. Amerika, wir sind im Moment dabei, es auch schon zu haben. Ich wurde daran erinnert, dass der Helmut, einer, der sich immer die Arbeit machte, in der Zeitung eine Nachricht zu geben vom Glauben, dass ihm die Zeitung sagt, bitte nicht mehr.
Leserbriefe. Das sind Leserbriefe in der Zeitung. Ja.
Das geht nicht mehr. Und die letzte Aussage, die Zeitung hatte, ist dann, es sind welche Abonnenten, die haben uns die Zeitung abbestellt. Es geht ans Geld. Also darf der Helmut in der Zeitung sein Zeugnis nicht mehr sagen.
Aber seine Schwester noch.
Es wird die Zeit kommen, dann sagt man es ihr auch. Ein evangelischer Glaube, der die Wahrheit und die Gerechtigkeit nicht leidenschaftlich vertritt, die hat seine Berechtigung verloren. Man spricht nicht mehr von ihr. Da erleben wir es ja. Er wird nur noch seine organisatorische Konservierung im Sinn haben. Ihm geht es nur noch um Macht und Politik. Was bleibt, ist eine gewisse religiöse Sicht für das Ganze. Ein Übergebiet wird noch besprochen. Je nach kulturellen Umständen wird die eine religiöse Strömung gefördert und die andere unterdrückt. Doch auch die erfolgreiche überlebt nicht lange, es sei denn, sie habe eine eindeutig himmlische Gesinnung. Er sagt also, bleibt ihr beim Herrn, bleibt auch die Versammlung. Geht ihr vom Herrn weg, wird sie zugrunde gehen. Es wird seelisch orientiert. Wenn wir hier nicht umkehren, wird sich Gott um unsere Bedeutungslosigkeit willen von uns abkehren. Ich habe es am ersten Tag gesagt. Wer Gott nicht ehrt, Der verliert ihn nicht, sondern Gott wendet sich von ihm ab. Denn die Ehre, die er gerne hätte, mit der er ja all sein Tun und Lassen uns auch fördern will, bleibt aus. Also sagt er, wenn du nicht willst, du musst nicht. Ich habe versucht, den Hörern deutlich zu machen, es steht in der Schrift nicht, du musst, das ist schon das Letzte, was wir in unseren Versammlungen immer noch, du musst das und jenes tun. Das steht nicht in der Schrift, im Deutschen. Wir haben kein anderes Wort dafür. Wer die etwas versteht von dem, was die Hebräer in die Schrift hineingelegt haben, da steht das nicht. Sondern sie rufen auf, zu lesen und zu versuchen. Sie bieten das Wort an. Ich darf es aufnehmen. Aber sie sagen nicht, du musst, sondern versuch es doch mal. Ich habe mir die fünf Bücher von, die fünf Bücher Mose kommen lassen. Das sind zwei Hebräer. Die übersetzen das in dem Wortlaut ins Deutsche, wie sie es in ihrem Grundtext finden. Da werden sie das Wort du musst an keiner Stelle finden, sondern es ist mir ein Bitten, ein Angebot. Und dann kommen sie mit der Auflösung, wenn du das tust, dann. Es ist ein Rufen, ein Werben, aber nicht ein Zwingen. Zwei Dinge will ich herausgreifen, sagt er, die mir wesentlich erscheinen. Erstens, wir haben das Wort verloren. Vor allem anderen müssen wir das verlorene Wort zurückgewinnen. Er bittet jetzt. Nicht, dass wir die Bibel verloren hätten. Es gibt genug Bibeln, um jedes Haus zu versorgen. Nein, unser Problem ist, dass wir das Wort Gottes nicht hören. Wir sind alle da. Hören wir nicht mehr? Nein, er erklärt uns später, dass wir das, was wirklich das Wort Gottes ist, nicht mehr auslegen. Es bewirkt nicht bei uns, es packt uns nicht mehr. Das ist gewiss eine der größten Unverständlichkeiten. Ich hoffe, Sie haben nun Verständnis dafür, wenn ich etwas pingelig bin bei der Auslegung. Es ist manches unangenehm, was uns der Herr sagt. Wer das Alte Testament kennt, der weiß, nur über das Unangenehme kommt es zum Segen. Das müssen wir wissen. Und wenn ich alles so platt walze, walze ich mich langsam aus dem Begriff des Segens Gottes hinaus. Ich muss mir das selbst machen. Wie viel Mühe haben wir in den 70er und 80er Jahren aufgewandt, um die Inspiration der Schrift zu definieren? Das hört sich im Moment für uns etwas uninteressant an, weil uns das nicht so besonders packt. Nur, er sagt, dass sie unter einigen Männern gesehen haben, gespürt haben, in der Verkündigung gemerkt haben, es geht gleich ab. Und dann haben sie versucht, das in Amerika durch ein Glaubensverständnis, vermittelt durch die Schrift, anzuhalten. Und er kommt dann später zu der Aussage, dass er sagt, währenddem wir uns vereinzelt trafen, um den Wortlaut dessen zu finden, was wir in der Kraft des Wortes gefunden haben, hat sich die Gemeinde langsam auseinandergelebt. Sie hatten keinen Grund mehr, an dem sie festhalten konnten. Das ging ihnen verloren. Und das ist seine Erklärung. Es ist, als hätte man gedacht, die Schrift sei trotz ihrer Inspiration unzulänglich für die Aufgabe, die Gemeinde in den 20er Jahrhundert zu erhalten und zu ernähren. Ja, es ist beinahe so, als ob Gott bei der Inspiration der Schrift nicht voraussehen konnte, was am Ende des 20. Jahrhunderts geschehen würde. So haben wir mittlerweile das Wort auseinandergelegt, und es verkündigt auf eine sehr laue Art und Weise. Machen Sie sich doch einmal die Mühe und fragen Sie doch einmal die Leute, die unsere Versammlungen und Kirchen noch besuchen, wenn sie nach Hause geht, was es ist, was sie eigentlich mitnehmen. Dann werden Sie feststellen, wir verfehlen meist in der Verkündigung unsere Aufgabe. Verstehen Sie jetzt die Pingeligkeit? Das Wort wie ist Kraft, da brauchen Sie nicht Kräftiges mitzumachen. Wenn Sie das Wort verkündigen, wie es da steht, wird das Wort. Aber wenn ich das jetzt auseinander singe und jubiliere, bleibt nichts mehr übrig. Wenn wir den Glauben an die Genugsamkeit des Wortes nicht zurückgewinnen, das ist der Kampf, vor dem wir stehen. Nicht neu lernen, was es bedeutet, von diesem göttlichen Wort gehalten, genährt und in Zucht gehalten zu werden. Wenn unsere Predigten nicht wieder den Mut aufbringen, seine Wahrheit zu verkünden und ihre Predigten dort hineinlegen, in das Herz des Hörers, ist niemand mehr da, der zuhört. Wir haben keine Wahl, sagt er. Wir müssen die himmlische Gesinnung zurückgewinnen, müssen uns der göttlichen Wahrheit unterwerfen, ohne Rücksicht auf die kulturellen Folgen. Wer Sie sind und warum Sie kommen, ist mir dann oft immer wieder die Frage. Vor Jahren saßen wir hier unter 50, 60, 70 Leuten. Es werden immer weniger. Die Spannung, die das Wort in Natur von sich geben will, ist uninteressant geworden, weil wir gefüllt sind von allen Dingen, die selig sind, die uns Freude machen. Ich hoffe, Sie verstehen, warum ich all diesen Dingen entgegen bin. Warum soll ich nicht freudig sein? Nur im Glauben hilft mir das nichts. Wenn aus dem Glauben heraus Freude kommt, dann ist sie in der Schrift begründet. Und daran kann man wachsen. An allem anderen verliert man. Drittens spricht er von der verlorenen Vision. Zum Zweiten ist es möglich, eine lebendige himmlische Gesinnung zurückzugewinnen. Er macht uns Hoffnung. In der Tat, wir stehen heute vor einer völlig neuen theologischen Entdeckung. Es ist die, dass Gott im Wesentlichen Liebe ist. Jetzt deckt er etwas auf, was wir vielleicht, ich weiß nicht, ob wir es verstanden, ob wir spüren, wie sich die Verkündigung verändert hat. Wie plötzlich aus den paar Leuten, die des Glaubens festhielten, eine Menge wird. Das muss doch irgendetwas verkündigt worden sein, was die auch interessiert, was sie aufgenommen hat, wo sie sich darüber freuen, sonst wäre die Masse doch nicht entstanden. Er macht es deutlich hier. Es ist die, dass Gott im Wesentlichen Liebe ist. Seine Heiligkeit dagegen ist lediglich eine Randerscheinung. Und damit laufen wir Gefahr, Gottes Wort auf den Kopf zu stellen. Nein, Gottes Heiligkeit ist keine Randerscheinung, sie ist zentral. Und ohne sie verliert unser Glaube jegliche Bedeutung. Das eigentliche Wesen der Sünde ist die Missachtung der Heiligkeit Gottes. Und ohne eine überwältigende Vorstellung von der Heiligkeit Gottes ist es unvermeidlich, dass wir alle ehrfurchtsvolle Scheu in seiner Gegenwart verlieren werden. Die Wahrheit seines Wortes wird uninteressant. Der Gehorsam ist nicht länger eine Tugend und die Gemeinde verliert ihre moralische Autorität. An dieser Stelle dringt die moderne Gesellschaft, Anführungsstriche, die Welt am tiefsten in die Gemeinde ein. Sie ist es, die Welt, die in Wirklichkeit unsere Bedürfnisse, die wir persönlich haben, prägt innerhalb unserer Gemeinde. Unsere therapeutische Gesellschaft veranlasst uns, die gesellschaftlichen Probleme wichtiger zu nehmen als die moralischen. Auf diese Weise wird Gottes Heilsplan verschwiegen, seine Liebe dagegen verallgemeinert. Die Tiefe, was daraus entsteht, versucht er uns zu schildern. Der Wunderglaube blüht. Und schriftgemäße Erkenntnisse und Überzeugungen werden bedeutungslos. Die Selbsthingabe wird abgewertet, aber die Selbstverwirklichung besonders betont. Ich habe vorgestern einem erzählt, ich habe einen Freund in der Gemeinde, in einer Nachbargemeinde, der zu uns kam und sagt, Karl, ich möchte gerne einladen, da kommt ein neuer Pastor in eine Gemeinde. Er führt sich dort ein und ich möchte ihn gerne kennenlernen. Und als er dann nach Wochen wiederkam, da habe ich gesagt, na, warst du da? Ja, sagte er. Ja, was hast du erlebt? Er sagte, so wie wir besprochen haben. Er kam, ging aufs Podium und dann hat er als erstes gesagt, ich komme ganz frisch von der Bibelschule. Ich weiß das Neueste und das Neueste kann ich euch erklären. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn da gemacht? Er sagte, ich bin aufgestanden und bin nach Hause gegangen. Mittlerweile stellt sich heraus, der Freund hatte recht. Denn was dort läuft in der Gemeinde ist, sie wächst. Aber das Wort an sich wird kaum noch gehört. Und da sagt der Mann, ja, da werden Redner erzeugt. Ich hoffe, ich tue niemand weh. Aber ich bin von Bibelschule zu Bibelschule gelaufen, um festzustellen, was da läuft. Wenn Sie mich fragen, würde ich Ihnen sagen, bewahren Sie Ihre Kinder von der Bibelschule. Wenn Sie irgendwo Ihren Kinder glauben, den ich immer noch achte, denn da fängt der Anfang, den ich ausbilden kann. Wenn Sie Ihren Kinderglauben verlieren wollen, müssen Sie zur Bibelschule bringen. Ich weiß es aus persönlicher Erfahrung. Die Sorge um die Charakterbildung schwindet und die von der Persönlichkeit und dem Selbstbild ausgehende faszinierende Anziehungskraft nimmt zu. Der Gott, dessen Zorn durch Liebe ersetzt wird, bringt eine Christenheit hervor, die um ihrer Höflichkeit willen zwar anziehen, aber kein ernstzunehmendes Wort mehr für eine Welt hat, die im Argen liegt. Wenn Sie es wissen wollen, ob das stimmt, dann gehen Sie doch bitte in Ihre Gemeinde einmal an die Ausgangstür. Und wenn das Abend gefallen ist, dann geben Sie den Leuten die Hand. Das kann Ihnen niemand übel nehmen. Und dann fragen Sie mal, haben Sie ein Wort behalten? Sie werden sich wundern, was dann herauskommt. Früher waren Sie bange, dem Mann an der Tür zu begegnen. Ich erinnere Sie noch daran, vielleicht kennen Sie es nicht. Aber als wir als Kinder in der Gemeinde waren, kamen ja dann und waren Brüder vorbei, die uns besuchten. Und wir hatten dann kaum eine andere Möglichkeit, als schnellstens zu verschwinden. Denn die erste Frage, die sie stellten, wie hieß sie? Kennst du den in Jesus? Und als Kinder waren wir ja empfindsam dafür, bis wir von unseren Eltern einmal lernten, was das überhaupt bedeutet. Heute fragt sie niemand mehr. Sie sind gar nicht mehr zu Hause, wenn die Brüder kommen, wenn sie noch kommen. Ich denke, das muss man einmal sehen, das muss man einmal mitfühlen, was da passiert, dass da etwas zugrunde geht, mehr und mehr. Ich möchte den Rest etwas abkürzen. Es ist eine Form des Glaubens, die teilnahmslos ist. Ist dir das wirklich? Ist der Mann, der da vorne steht, überhaupt noch mit uns verbunden? Fühlt der noch mit? Hat er noch... Vielleicht bin ich jetzt zu pingelig. Fühlt er noch mit seinen Augen, was da vor ihm sitzt? Wenn mein Vater nach Hause kam und wenn ich dann spürte, wie er mit der Mutter sprach vom Gottesdienst her, dann hatte er fast jeden gesehen vor sich und hatte ihn die Nöte angesehen und hielt sie am Schluss, wenn sie nach Hause gingen, mit der Hand fest und fragte, um was es ging. Und dann haben wir noch erleben dürfen, dass innerhalb von 14 Tagen an einem Abend immer der Vater weg war. Und wir Kinder fragten dann danach, aber wir bekamen keine Antwort. Aber eins ist uns dann aufgefallen. Es waren auch in unseren Gemeinden Streitverhältnisse. Und die trug man auch aus unter Umständen in der Wortverkündigung. Und wenn so etwas passierte, dann fiel uns Kindern auf, dass in der folgenden Woche an einem Abend der Vater fehlte. Die Folge davon war, wenn wir am Sonntag zusammenkamen, dann stiegen da meist zwei Brüder auf, aufs Podium gingen und sich gegenseitig Vergebung zusprachen. Da ging uns das Licht auf. Er hatte Besuchen gemacht. Er hatte die Sorge, den Streit gesehen, obwohl er gar nicht bekannt war, und hatte den dann geschlichtet. Und sie traten am Sonntag auf und öffneten der Gemeinde, dass der Herr Wirkungen gezeigt hatte. Sie hatten sich vergeben. Erleben wir es heute noch? Ist noch jemand da von uns, der die dann besucht, um ihnen zu helfen? Wissen wir noch, wie unsere Geschwister unter dem Druck leben, den sie nicht mehr äußern? Tun. Vielleicht dürfen sie es noch, sie haben den Mut nicht mehr. Sie offenbaren sich ja. Merken Sie, es ist nicht mehr die Gemeinde, die wirklich von dem Herrn geprägt ist, wo man Hilfe suchen kann und muss, sondern man weiß ja aus aller Hand zwischen, das kann das in der Öffentlichkeit nicht sagen. Es ist uns mehr verloren gegangen, als wir wissen. Und ich sehe immer noch die Aufgabe unserer Zusammensein, und es wird wahrscheinlich die letzte sein, dass wir uns darauf aufmerksam machen. Es ist immer noch der gleiche Herr, der uns aufruft, ehrlich zu sein, auf die Knie zu gehen, dass uns der Herr aufklärt, wo wir neben der Spur sind, dass wir, wenn wir jemand beleidigt haben, uns entschuldigen. Bitten bei dem Herrn, dass wir das bereinigen können, dass das die Kraft, nicht die Seele, sondern das Herz erwärmt wird und wirklich dann ein Zeugnis zustande kommt, wo es nicht immer heißt, ich, sondern er hat das gemacht. Die moderne Natur wird außerstande sein, unser zerstörtes geistliches Leben zu erneuern. Denn vor allem anderen muss das wiederhergestellt werden, was unseren größten Verlust ausmacht. Und das ist die ehrfurchtvolle Scheu vor der heiligen Gegenwart Gottes in unserer Mitte. Geschwister, wird es Ihnen da nicht wehe ums Herz, wenn Sie solch ein Wort hören und denken an Ihre Gemeinde, wo vorne Englisch gesungen wird und mit Schlagzeug begleitet wird? Ich habe nichts gegen die Engländer. Ich habe auch nichts gegen den Gesang, aber alles an seinem Platz. Ich habe auch nichts, wenn sich die Jugend etwas macht mit dem Schlagzeug. Es ist ihre Zeit. Aber in der Gemeinde nicht. In der Gemeinde hat Gottes Wort das Sagen. Das ist oft sehr hart, aber ich glaube, es müsste unter Umständen deutlicher gesagt werden. Es kann nicht länger wie ein Juniorpartner unserer religiösen Unternehmungen behandelt werden. Niemals kann er lediglich eine religiöse Verzierung unseres Gemeindelebens darstellen. Es ist die Unverbindlichkeit der göttlichen Gegenwart, die die Gemeinde verleitet, ihren Erfolg selbst zu planen und zu gestalten. Wir hatten früher in der Gemeinde in allen 14 Tagen einen Abend Gebetsgemeinschaft, nicht Bibelstunde. Das lief nebenher, sondern Gebetsgemeinschaft. Und dann kamen die Brüder zusammen, wo sie erst einmal besprachen, wo sie Not empfunden hatten. Und um dieser Not willen wurde dann gebeten. Gibt es noch eine Gemeinde, wo das so gemacht wird? Ohne Zweifel, viele der uns im Glauben vorangegangenen, hören Sie doch mal zu, würden uns nicht mehr als geistliche Kinder erkennen. So schlimm sieht's aus in Amerika vor 19 Jahren. Die evangelischen Gemeinden versuchen noch die unbedingte Autorität des Evangeliums zu vertreten, aber sie bluten und sind in Not. Man hat das angesparte Kapital der Männer, die in den Nachkriegsjahren so hart darum gerungen haben, aufgebraucht und nicht erneuert. Wir stehen am Kreuzesweg und nur zwei Wege stehen uns offen. Das eine ist eine Wiedererweckung der evangelischen Gemeinde. Der andere bedeutet ein Zurückfallen in die finsteren Zeiten des Heiligtums, des Heidentums, das heute mit großer Kraft in jedem Bereich unseres Lebens wieder auftaucht und sich Geltung zu verschaffen weiß. Trotz all unseres Erfolges ist uns weniges geblieben von dem, was nötig wäre, um unsere Welt zu beeindrucken. Das aber ist für den, der genau hinschaut, nur ein falscher Ausschau-Erfolg. Man sieht Masse, aber keine Kraft mehr. Und so möge uns Gott da, wo es nötig ist, die Bereitschaft zur Buße schenken und das Verlangen in uns wecken, wieder groß von ihm und seiner Wahrheit zu denken. Möge er uns befähigen, unseren Glauben von der Welt zu lösen, auf dass wir der Welt aus einem heißen Verlangen nach Wahrheit und Gerechtigkeit wieder ein Zeugnis seiner Kraft sind. Es ist die Zeit, Gottes Gnade zu diesem Zweck zu suchen. Und er gebe sie uns, damit der biblische Glaube, den wir der kommenden Generation hinterlassen, den sie an uns sehen darf und von uns übernehmen darf, erfüllt sein möge. Das ist seine Bitte. Von der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Gottes. Das ist die Nachricht, die der Mann vor 19 Jahren in Amerika gab, als sichtbares Zeichen. Und ich denke, es wäre für uns ein sichtbares Zeichen gewesen, was auf uns zukommt. Wir stecken heute mittendrin, und ich erlaube mir die Sage, die Sicht, wir sehen es nicht. Verstehen Sie deshalb, wie ernsthaft es ist, mit Wort des Gottes umzugehen, der allein die Wahrheit hat. Man kann da viel erzählen, aber uns fehlt die Kraft. Das Seelische, was wir zum Ausdruck bringen, ist nicht die Schrift, sondern was uns auffordert, was uns oft wehtut. Ich denke, eine Predigt, die uns irgendwie ans Herz geht, die würde auch der Seele gut tun, weil dann Vergebung im Spiel wäre, weil dann Hilfe im Spiel wäre. Und wir würden dann unser seelisches Gefühl unter Kontrolle bringen und feststellen, Moment, du bist ja an der Schuld mit beteiligt. Und dann kommt erst die Umkehrung. Dann kann ich zu dem Herrn kommen, die Hände falten und ihm sagen, ich bin es, nicht die anderen. Und wenn wir nicht zu der Erkenntnis kommen, dass das Wort allein uns Hilfe ist. Wir beide unterhalten uns oft am Telefon über Gottes Wort und wir beide sind uns nie hundertprozentig einig. Warum? Das ist das große Los unter Geschwistern. Jeder lebt sein geistliches Leben. Schlimm, nicht wahr? Aber was sie mit Gott erlebt, kann ich vielleicht nicht erleben, aber sie teilt es mir mit. Das ist eine Bereicherung. Und in der Bereicherung komme ich zum Überlegen, warum kennst du das nicht? Dann fängt die Arbeit am Worte Gottes an. Wir müssen oft das Telefongespräch abbrechen, weil es sonst zu laut wird und zu lange dauert. Aber ich denke, solange wie wir uns so gegenseitig nicht mehr treffen, ob am Telefon, ob unterwegs oder ob besuchen oder hier, und uns nicht mehr über die Ernsthaftigkeit des Wortes unterhalten können, ist uns das Wort auch keine Ermahnung mehr. Und wo das Wort uns nicht zur Ermahnung wird, jetzt kommt meine Härte, da bringt es keine Hilfe. Wo ich nicht bereit bin, das Herz zu öffnen, nicht mein Verstand, der geht ja sowieso nicht mit. Wir machen den großen Fehler, dass wir den Verstand nicht vom Herzen nähren, sondern wir nähren das Herz vom Verstand her. Und da sagt die Schrift, nein. Und dann zieht sich Gott zurück. Und wir haben unsere Aufgabe, ihn zu holen, auf die Knie zu gehen und ihm herzlich zu bitten, schenke mir doch, dass ich meine Fehler sehe. Dann kommt er mit seiner geistlichen Erquickung. Und dann werden wir feststellen, dass wir plötzlich Dinge sehen, die wir gestern völlig anders gesehen haben, weil wir sie falsch sahen. Darum meine Bitte, schimpfe Sie nicht gleich über meine Härte. Machen Sie sich mal Gedanken darüber, ob wir uns da gegenseitig im Gebet nicht unterstützen können. Unser Glaube steht in Gefahr. Und wir können uns nur gegenseitig da unterstützen, wo wir die Wahrheit unseres Herzens dem anderen klagen, damit vielleicht von ihm Hilfe kommt. Wir haben keinen Streit, wir zwei. Aber es geht manchmal dann klar her. Ja? Ja, ich denke, es sollten noch 2 oder 3 Minuten beten.